Stille. Absolute, durch nicht den leisesten Laut verletzte Ruhe. Der Gesang der Hexe war verschwunden. Auch die Skelette schwiegen, vielleicht aus Erschöpfung. Aber da war keine Erlösung, das konnte Grete spüren. Die Hexe stöhnte auf, schwer verwundet und böse. Sie hatte ihre schreckliche Kraft verloren, aber sie war nicht tot. Die Skelette bildeten einen tanzenden Wirbel aus farbigem Licht. Wie ein Strudel stand er unter der Decke und umflirrte den zerfetzten Seelensack. Einzelne Gerippe lösten sich daraus und begannen einen zuckenden Reigen. Immer mehr Seelen fielen in den Tanz ein, der zu einer leuchtenden Spirale wurde, die sich in den Boden des Raumes zu bohren schien. Ensel erschien es, als tobe ein Tornado aus Licht durch den Raum. Fauliges Pilzfleisch flog hoch und klatschte gegen die Wände. Die Hexe ächzte verzweifelt, kaum noch Gegenwehr in der Stimme. Die Skelette kicherten hämisch und beschleunigten ihren Wirbelflug. Das Fleisch der Hexe spritzte umher, auch über Ensel und Grete und den Bären, die sich wegzuducken versuchten. Der Kegel der Skelette wurde immer spitzer, drang immer tiefer in das Fleisch der Hexe ein, wie eine Lanze aus Licht. Die Hexe jammerte jetzt nur noch hilflos und ohne Kraft. Der Wirbel beruhigte sich und löste sich auf in einzelne Gerippe, die zwitschernd durch den Raum schwirrten, wie aufgeregte Kolibris. Dann schlüpften sie nach und nach durch die Löcher, die die Spechte ins Dach der Hexe geklopft hatten, ins Freie. Boris hatte sich wieder aufgerichtet und schwang seine Axt. »Auf, Kinder!« rief er den von Pilzfleisch besudelten Geschwistern zu. »Der Tanz ist vorbei! Wir gehen!« Er marschierte mit drei schnellen Schritten zur Tür und fing an, den Eingang freizuhacken. Das Holz splitterte, die Hexe stöhnte leise und gebrochen. Ensel und Grete standen Hand in Hand hinter Boris, wie ungeduldige Passagiere, die ein sinkendes Schiff verlassen wollen. Der Raum schwankte jetzt tatsächlich wie ein morscher Kahn auf unruhiger See, wild bewegt vom Todeskampf der Hexe. Die Fenster verdunkelten sich, dicke Erdkrumen fielen durch die Ritzen herein. »Wir sinken«, rief Grete, »wir versinken mit der Hexe im Waldboden.« Die Tiere auf der Lichtung stimmten ein aufgeregtes Gezeter an. »Helft mir, Kinder«, rief Boris und schleuderte die Axt zur Seite. Er riss jetzt mit beiden Händen die Äste auseinander, kraftvoller, als es jede Axt vermocht hätte. Ensel und Grete zerrten mit an den Ästen, ohne jedoch viel auszurichten. Feuchter Waldboden kam in den Raum gepurzelt. Die Tür war frei von Ästen, aber mehr als die Hälfte des Ausgangs war bereits durch Erdreich versperrt. Es knirschte und quietschte ringsum, als der Pilz wieder ein Stück tiefer sank. »Schnell, Kinder«, rief Boris, packte Grete kurzerhand unter den Armen und schleuderte sie durch den verbliebenen Spalt hinaus. Dann tat er dasselbe mit Ensel. Die Geschwister sprangen draußen sofort auf die Beine, um Boris herauszuhelfen. In diesem Augenblick sahen sie die Pilzhexe zum ersten Mal von außen, schwarz und von Löchern übersät, hier und da immer noch leuchtend vom Insektengift. Sie war bereits bis zur Hälfte eingesunken. Boris versuchte, zum immer schmaler werdenden Türspalt herauszuklettern, aber der Waldboden unter seinen Füßen war zu weich und zu bröckelig, er konnte keinen Halt darin finden. Ensels und Gretes Ärmchen waren zu kurz, um zu ihm herabzureichen. »Es hat keinen Zweck, Kinder«, rief er durch den Spalt, »ich gehe mit der Hexe!« Boris nahm eine militärische Haltung an, salutierte und fing an zu singen. »Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt oft Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald.« Die Hexe keuchte schwer, und mit einem weiteren Ruck versank sie noch tiefer ins Erdreich. »Er versinkt«, schrie Ensel, »er versinkt!« Grete fing an zu weinen. »Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier«, sang Boris aus der Tiefe.
»Sagt mal, könnt ihr eurem Freund da nicht mal sagen, dass er vielleicht ein bisschen leiser singt?« sagte jemand hinter Ensel und Grete. Sie hatten in der Aufregung nicht bemerkt, dass die sprechende Orchidee hinter ihnen stand und ihre Pflanzenfinger knetete. »Ich bezweifle wirklich, ob das der richtige Platz für mich ist. Seitdem ihr mich eingegraben habt, ist hier wirklich die Hölle ausge...« »Die Orchidee«, rief Ensel, »sie kann Boris retten.« »Los«, herrschte Grete die Pflanze an, »unser Freund, er versinkt.« Das ist ja der reinste Fluch, seufzte die Orchidee. Überall, wo ich hinkomme, versinken die Leute im Boden. Vielleicht ist der Platz doch nicht so gut wie ich. Mach schon, schrie Grete, häng deine Zunge darunter. »Ich weiß nicht«, zögerte die Pflanze, »ich fange gerade erst an, mich hier einzugewöhnen. Ich möchte mich hier nicht gleich wieder in fremde Angelegenheiten mischen. Bevor ich euch zum ersten Mal geholfen habe, ging es mir verhältnismäßig gut. Und zum Dank für meine Hilfe habt ihr mich in dieses Krisengebiet verpflanzt.«
»Bitte«, flehte Ensel, »wir bringen dich an einen viel besseren Platz.«
»Einen Platz ohne nächtliche Ruhestörung, ohne kriegerische Aktivitäten, ohne dieses seelenlose Gekreisch, ohne Kleintiere, die das Erdreich zerwühlen, ohne Fledertiere, die an meinen Blüten saugen, ohne Riesenpilze, die schreiend im Erdboden versinken?«
Die Stimme der Orchidee klang skeptisch und vorwurfsvoll.
»Alles, was du willst«, riefen Ensel und Grete im Chor.
»Na schön«, seufzte die Orchidee, »aber nur noch dieses eine Mal.« Sie öffnete weit ihren Schlund, entrollte ihre Zunge und ließ sie tief in den Spalt hineinhängen.
»Boris«, rief Grete, »halt dich daran fest!«
»Nur zum Löschen sind wir hier, Feuer mit Wasser, Durst mit Bier«, sang Boris zurück.
»Die Zunge«, schrie Ensel aus voller Kehle in den Spalt.
»Wie bitte?«, fragte Boris.
Es war so dunkel geworden, dass er kaum noch etwas erkennen konnte.
»Da hängt ein Seil! Ergreif es!«
Boris tastete herum. Er spürte etwas Langes, Feuchtes in der Dunkelheit und griff fest zu.
»Das soll ein Seil sein, das ist ja ganz nass!«
»Halt dich fest!« schrie Grete. »Wir holen dich raus!«
Die Orchidee holte röchelnd ihre Zunge ein, als habe sie einen Walfisch an der Leine. Der Bär war außerordentlich schwer. So etwas Gewichtiges hatte sie noch nie an ihrer Zunge hängen gehabt. Dann schob sich endlich der Kopf von Boris durch den verbliebenen Spalt. Er griff ins Gras, die Orchidee zog und keuchte, die Kinder zerrten an ihm so gut sie konnten, bis er endlich im Freien war. Er kroch schnell auf allen Vieren von der Hexe weg und erhob sich auf seine Beine. Wankend und keuchend blieb er stehen. Dann drehte er sich um und betrachtete das schreckliche Schauspiel. Erst jetzt nahm er wahr, dass der Hexenpilz zwischen zwei Birken stand. Es gab einen weiteren Ruck, ein weiteres hoffnungsloses Stöhnen der Hexe. Sie war nun schon bis zum Hut eingesunken. Boris und die Kinder wichen zurück zum Kreis der leuchtenden Ameisen. Es rumpelte machtvoll im Waldboden und der Rest des Pilzes sank ins Erdreich. Ein tiefes, unterirdisches Klagen rollte durch den Wald, setzte sich in alle Richtungen fort und verklang in 100 wehmütigen Echos zwischen den Bäumen. Dann klaffte dort, wo die Hexe gewesen war, nur noch ein tiefes, schwarzes Loch. Der Himmel über der Lichtung war nun ein Zeltdach voll tanzender, bunter Sterne. Die befreiten Seelen tobten ausgelassen über dem großen Wald, wisperten durcheinander und entschlossen sich dann, ihre neue Gespensterfreiheit in der Irrlichterbucht auszuleben, unterhalb der Zamonischen Riviera, nahe den Friedhofssümpfen von Dulsgard. Kichernd formierten sie sich zu einem leuchtenden Schwarm und verschwanden in Richtung Südwesten, einen Kometenschweif von farbigen Funken hinter sich lassend. Boris und die Kinder standen vor dem schwarzen Krater, immer noch benommen und erregt zugleich von den Ereignissen.
»Ist die böse Hexe jetzt tot?« fragte Grete.
»Das weiß man nie so genau«, sagte Boris nachdenklich. »Vielleicht ist sie nur nach Hause gegangen. Ich vermute, dass sich unterhalb von Zamonien Dinge abspielen, die noch der Klärung bedürfen.«
Ensel fing an, mit den Händen die Orchidee auszugraben. Boris und Grete gesellten sich dazu, um ihm zu helfen.
»Es wird nicht sehr schwer sein, einen besseren Platz als diesen zu finden«, sagte die Pflanze, nicht ohne Vorwurf in der Stimme.
»Jeder Platz ist besser als dieser.« Boris klemmte sich die Orchidee unter den Arm. Er nahm Grete bei der Hand, diese wiederum ergriff die Hand ihres Bruders. So schritten sie durch die Menge von Tausenden von kleinen Waldtieren, an Erdgnömchen, Leuchtameisen, Einhörnchen und Wühlmäusen, an Salamandern, Borkenkäfern und Waschbären vorbei, die schweigend den Weg freimachten.
»Wir gehen heim«, sagte Boris. Ich kenne den Weg.
Bist du sicher? Fragte Grete.
Horch, sagte der Bär.
Und damit schließt sich der Vorhang über Ensel und Grete, über Boris, Boris und den Buntbären von Bauming, über Zamonien und dem großen Wald. Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, und wer sie fängt, darf sich auf keinen Fall eine Pelzkappe daraus machen oder Suppe daraus kochen, denn das Pelzkappen machen und Suppe kochen aus kleinen Waldtieren ist von heute an verboten auf immerdar. Ende.
Von der Lindwurmfeste zum Blocksberg. Die halbe Biografie des Hildegunst von Mythenmetz von Walter Mörs. Stelle dich an den Abgrund der Hölle und tanze zur Musik der Sterne. Wahlspruch der Bewohner der Lindwurmfeste. Hildegunst von Mythenmetz ist der bekannteste und meistgelesene Schriftsteller Zamoniens. Sein Werk umfasst jede nur denkbare literarische Gattung, vom Roman über die experimentelle Lyrik bis zum monumentalen Theaterstück in 900 Akten. Mythenmetz schrieb Sonette und Aphorismen, Novellen, Fabeln, Märchen, Briefromane, Tagebücher, Dramen, Tragödien, Komödien, Libretti, Pamphlete, Gute-Nacht-Geschichten, Reisebeschreibungen, literarische Liebesbriefe und sogar lyrische Kochrezepte. Sein Spektrum umfasst alle Farben des Regenbogens der zamonischen Literatur. Was Ereignisdichte und Wechselhaftigkeit angeht, war sein Leben seinem Werk durchaus ebenbürtig. Wie kann man die Aufgabe bewältigen, einem solchen Giganten in einem kurzen Erläuterungstext wie diesem auch nur annähernd gerecht zu werden? Es ist unmöglich, und es soll auch gar nicht erst versucht werden. Alles, was ich anzubieten vermag, ist Annäherung, Fragment, Wille zum Scheitern. Mythenmetz war ein Meister darin, seine Lebensumstände zu verschleiern, zu glorifizieren, zu fälschen oder gar zu leugnen. Es ist schwierig, den Weizen der verbürgten Informationen von der Spreu der Gerüchte, gefälschten Tagebücher und Urkunden, der Legenden und üblen Nachreden zu trennen. Mythenmetz hatte so viele Freunde wie Feinde. Die Anzahl der unautorisierten Biografien übersteigt sogar die seiner eigenen Werke. Es gab sowohl zu seiner Zeit als auch danach Imitatoren, die sich für ihn ausgaben. Zahlreiche Raubdrucke wurden veröffentlicht. Er selber weigerte sich in reiferen Jahren, seine schwächeren Frühwerke als sein geistiges Eigentum anzuerkennen. Wo also beginnen? Die Lindwurmfeste. Hildegunst von Mythenmetz, so viel ist historisch verbürgt, wurde in der Lindwurmfeste geboren, einem monumentalen, bewohnten Kalksteinfelsen in Westzamonien, gelegen zwischen dem Loch Loch und der Hochebene von Dull, unweit der südwestlichen Ausläufer der Süßen Wüste. Er war, wie alle Bewohner der Lindwurmfeste, ein literarisch begabter, aufrechtgehender Nachfahre derjenigen zamonischen Dinosaurier, die aus dem Loch Loch stammten. Mythenmetz ist ein typischer Nachname der Bewohner der Lindwurmfeste, wie auch Epenschmied, Versdrechsler oder Hymnengießer, Namen, die gleichzeitig literarisches Feingefühl wie solide Handwerkskunst signalisieren sollten, denn fast alle der in der Feste lebenden Saurier waren praktizierende Literaten mit einer angeborenen Neigung zu handwerklicher Gründlichkeit. Es ist urkundlich belegt, dass Mythenmetz dort den größten Teil seiner Kindheit, circa 70 Jahre, zubrachte. Er überlebte mehrere Belagerungen der Lindwurmfeste, unter anderem die besonders legendären durch die kupfernen Kerle und die Huldlinge. Seine Traumatisierung durch diese frühkindlichen Kriegserfahrungen verarbeitete er in späteren Werken. Hier schrieb er seine ersten 500 Gedichte, das autobiografische Fragment »Pfeilregen im April«, Tagebuch der Lindwurmfeste-Belagerungen, 22 Novellen, deren Urheberschaft er später zu leugnen versuchte, weil sie seinen gewachsenen Ansprüchen nicht mehr genügten, und eine Vielzahl von Briefen, die er an sich selbst adressiert hatte, gesammelt in Hildegunst von Mythenmetz, lieber Hildegunst, Briefe an mich selbst. Wanderjahre. Nachdem Mythenmetz die Feste verlassen hatte, begannen seine Wanderjahre. Er durchstreifte Zamonien auf einer verschlungenen Reise, die er größtenteils zu Fuß bewältigte und deren tatsächliche Stationen nicht mehr nachprüfbar sind. Sein dabei entstandenes Reisetagebuch eines sentimentalen Dinosauriers kann jedenfalls nicht als seriöse Quelle dienen, wenn man auf wissenschaftliche Akkuratesse Wert legt. Mythenmetz beschreibt darin zahlreiche Orte Zamoniens, zwar sehr ausführlich, aber nachweisbar literarisch überhöht, so dass bezweifelt werden darf, ob er sich dort tatsächlich aufgehalten hat. Unter anderem berichtet er über eine Durchwanderung der untoten Stadt Dulsgard, die in Wirklichkeit kein Lebender betreten konnte, ohne von den Einwohnern dieses schaurigen Ortes bei lebendigem Leibe mumifiziert zu werden. Mythenmetz' Beschreibung wurde dennoch lange Zeit im zamonischen Erdkundeunterricht benutzt, da es ansonsten keine Dokumente über das Aussehen des inneren Dulsgard gab und seine detaillierten Ausführungen so überzeugend waren, dass selbst Dulsgard-Experten sich davon täuschen ließen. Gralsund. Nachgewiesen hingegen ist sein langjähriger Aufenthalt in Gralsund, wo er sich im Selbststudium, Mythenmetz verachtete akademische Bildung, die örtliche Universitätsbibliothek systematisch von A bis Z aneignete, was von angestellten Bibliothekaren der Akademie schriftlich dokumentiert worden ist. Hier schrieb Mythenmetz nach eigenen Angaben aus einer Laune heraus und an einem einzigen Nachmittag ein Gedicht, welches die Grundlage seines kommenden Ruhms bilden sollte. »Dunkel ist's, die Berge schweigen, schaurig still, das Labyrinth vor mir noch des Lebens Reigen, ohne Licht und ohne Wind.« Welcher bildungsbeflissene Zamonier kennt sie nicht auswendig, alle 78 Strophen der Finsterbergmade, jenes Gedicht, das eine ganze Literaturgattung, die der Rar-Lebewesen-Dichtung, begründet hat. Ein günstiges Schicksal wollte es, dass das Gedicht vom zamonischen Erziehungsministerium zur Pflichtlektüre an allen Schulen verordnet wurde, insbesondere aufgrund seiner vorbildlichen Metrik. Nun war Mythenmetz in aller Munde. Konkel Zernissen, neben Laptantide Latuda, einer der damals einflussreichsten Literaturkritiker Zamoniens, schrieb über die Finsterbergmade: »Ein Gedicht wie eine Zauberflasche edelsten Weines, die man immer wieder aufs Neue austrinken kann und die dabei jedes Mal reifer und köstlicher wird.« Wahrscheinlich hatte Zernissen während der Lektüre tatsächlich selber die eine oder andere Flasche Wein getrunken, denn wenn man die Finsterbergmade aus heutiger Sicht auf ihre literarische Qualität abklopft, wirbelt schon einiger Staub auf. Mythenmetz selber soll sich mehrfach abfällig über sein Gedicht geäußert haben. Nebenher etablierte er sich zu dieser Zeit als prominentes Mitglied der Gralsunder Bohème und versammelte einen Kreis junger, aufmüpfiger Literaten um sich, die er auf seine noch recht unausgegorene Vorstellung von Literatur und künstlerischer Arbeit einschwor. Er muss über einiges Charisma verfügt haben, denn man nannte sie die Lindwurmbande, obwohl Mythenmetz der einzige lindwurmfeste Bewohner in der Gruppe war. Angeblich imitierten seine Anhänger Mythenmetz Art, sich zu kleiden, zu reden und sogar seine reptilienhafte Fortbewegungsart derart sklavisch, dass es grotesk gewirkt haben muss. Der Aufenthalt in Gralsund markiert auch den Beginn einer intensiven Freundschaft mit Horken Smö, einem dichtenden Volterken aus Midgard, mit dem Mythenmetz literarische und politische Konzepte revolutionärer Art teilte. Gemeinsam verfassten sie das Lindwurm-Manifest, ein wirres Konglomerat von unausgereiften politischen Ideen und überdrehten Formulierungen, die sie an die Tür der Gralsunder Bibliothek nagelten. Zu dieser Zeit schrieb Mythenmetz mit einer in Rotwein getauchten Feder auf die Rückseiten von unbezahlten Wirtshausrechnungen. Noch nass gingen seine Ergüsse sofort in die Druckerei, er duldete keinerlei Korrekturen. In späteren Jahren soll er diese Arbeitsmethode ausdrücklich bereut haben. Schließlich kam es zum Zerwürfnis mit Horken Smö über die Bezahlung einer Wirtshausrechnung. Smö forderte Mythenmetz zum Duell mit Handarmbrüsten. Mythenmetz, überzeugter Pazifist, Gegner körperlicher Gewalt und chronischer Hypochonder, war der Gedanke an eine Pfeilwunde unerträglich. Er verließ Gralsund bei Nacht und Nebel. Smö geriet über die Flucht seines ehemaligen Freundes in solche Erregung, dass er sich versehentlich selber in den Fuß schoss. Er erlitt Wundbrand und musste fortan ein Holzbein tragen. Der Bruch mit Hawkins Smö verursachte die Auflösung der Lindwurmbande und markiert den Anfang einer Phase in Mythenmets Biografie, die er nachträglich zu verschleiern trachtete. Das Zamomin verkaufte sich am Anfang nur mäßig. Es wird erst im Zuge seiner späteren Erfolge zum Klassiker. Mythenmetz waren einige Gläubige auf den Fersen und so tauchte er in Buchting unter, wo er Zugang zu halbseidenen Kreisen bekam. Im südöstlichen Zamonien kursierten zu dieser Zeit sogenannte Heroiden oder Heldenbriefe, handschriftlich abgefasste Liebesbriefe mit stark schwülstiger Ausrichtung, die angeblich von populären zamonischen Helden stammten und an gewisse Damen der oberen Gesellschaft, meist Nativtoffinnen, gerichtet waren. In diesen Briefen wurden die adressierten Frauen inbrünstig angebetet, immer in 13-silbigen Alexandrinern von, abgesehen vom kitschigen Inhalt, hoher handwerklicher Qualität. Gewöhnlich trat ein Mittelsmann mit einem solchen Schreiben an eine Dame der höheren Kreise heran, teilte ihr vertraulich mit, dass er sich im Besitz eines Briefes eines gewissen Helden so und so befinde, der betreffende Dame auf das Abgöttischste anbete, und schon war die amoröse Nachricht im Ausschnitt der Adligen verschwunden. Der erste Brief war immer kostenlos, damit fing die Sache an. Darin stand meistens, dass der Held wegen heroischer Vollbeschäftigung, Schlangenwürgen, Drachenjagen etc. die betreffende Geliebte nur aus der Ferne anbeten könne, sie ihm aber bitte gestatten möge, die zarte Milchhaftigkeit ihrer Haut oder den Perlenglanz ihrer Zähne in ein paar unbeholfenen Versen zu besingen. Worauf eine Girlande von Alexandrinern folgte, die sich, das mussten selbst gestandene zamonische Alexandriner-Experten zugeben, gewaschen hatte und an Schönheitsbescheinigung und Huldigungsdichte nichts zu wünschen übrig ließ. Bemerkenswert ist, dass sich die Briefe niemals an leichte Beute, also enttäuschte oder betrogene Ehefrauen, richteten, sondern an stolze, selbstbewusste Frauen, die ihre Männer liebten und glücklichen Familien vorstanden, was wohl einiges über die Sprachgewalt dieser Briefe auszusagen vermag. Um es abzukürzen, nach dem heutigen Stand der Literaturwissenschaft und Graphologie war der Verfasser dieser Heroiden eindeutig Hildegunst von Mythenmetz, der damals einem Ring von raffinierten Betrügern angehört haben muss, die von Buchting aus operierten. Irgendwann verschwand dann der Mittelsmann von der Bildfläche, nicht ohne noch ein saftiges Schlusshonorar kassiert zu haben, und die Kette der Liebesbeteuerungen riss ab. Zurück blieb jedes Mal ein gebrochenes Herz.